hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Guten Morgen nochmal zusammen. Wie geht's euch? Sehr gut. Seid ihr begeistert?
Ja.
Ja, unsere Begeistert-Reihe geht ja weiter. Ja. Gestern hatten wir so einen begeisterten, richtig begeisterten Prediger hier. Es war ein Italiener, der Graziano Gangi. Und in seiner italienischen Art und Weise hat er uns begeistert. Und er hat sehr viel über den Heiligen Geist erzählt. Darum geht es ja heute, ist Pfingsten. Es geht um den Heiligen Geist. Und für uns dieses Wort begeistert hat eine Doppelbedeutung. Einmal, Gott möchte uns begeistern und dass wir begeistert sind. Begeisterung, Emotionen. Wir dürfen sogar in der Kirche Emotionen haben. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen lachen, wir dürfen begeistert sein. Und die zweite Bedeutung ist, steckt in dem Wort, Gott möchte uns seinen Geist geben. Er möchte uns begeistern. Er möchte bei uns sein, auf uns kommen mit seiner Kraft. Und heute ist ja das Pfingstfest. Ein Fest feiert man. Ein modernes Wort für Fest, kennt ihr eins? Party, ja, Party. Es ist eine Party, wir feiern. Und bei einer Feier ist man normalerweise begeistert, stimmt es? Ja, ja. Komm, wir dürfen ein bisschen begeistert sein, ja? Ja, bei einer Party. Darf man da begeistert sein? Ja, genau. Man darf begeistert sein. Friedrich Nietzsche, das ist so ein Philosoph gewesen, der hat gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Okay, er selbst sah auch ziemlich traurig aus, also da kann er jetzt nicht von sich sprechen, als es ihm besser ging. Ja, aber er hat ein bisschen recht manchmal. Ja, wir Christen, wenn wir sagen, wir feiern einen Gottesdienst und dann sitzen wir so ganz unbeweglich und starr da und ich freue mich innerlich. Ja. Freude innerlich, ja schön, aber Freude, echte Freude, bricht sich Bahn. Begeisterung bricht sich Bahn und es kommt aus unseren Poren heraus. Ja, Graziano hat gestern das so toll gesagt mit dem Namen Gottes. Könnt ihr euch erinnern, wer da war? Mit Yahweh. Jeder Atemzug, den wir tun, ehren wir Gott. Es gibt diese Bibelstelle, wo es heißt, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Auf gut Deutsch heißt es, alles was atmet oder jeder, der atmet, lobt den Herrn. Preist den Herrn. Und das machen wir mit jedem Atemzug, sprechen wir den Namen Gottes aus. Ja, weh. Ja, weh. Ist das nicht fantastisch? In Hiob 33, Vers 4 heißt es auch, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Psalm 150, das habe ich gerade zitiert, alles was Atem hat, lobe den Herrn, lobe ja. Die Bibel benutzt ganz schön viele Bilder über den Heiligen Geist. Wir haben gestern ein bisschen was gehört. Ich möchte heute einiges von gestern wiederholen, ein bisschen vertiefen, sodass das so richtig sitzt bei uns. Graziano hat erzählt, als er sein Theologiestudium abgeschlossen hat und dann vor der Prüfungskommission stand und dann hat er so ein Blackout gehabt. Ich wünsche mir, dass wir keine Blackouts haben, dass wir die Wahrheiten der Bibel, dass die präsent bei uns sind, dass wir Rede und Antwort stehen können zu allen Themen in der Bibel, die relevant sind. Und diese Sache mit dem Heiligen Geist ist sowas von relevant und wichtig für dich und für mich. Weil der Heilige Geist, Gott selbst, möchte bei uns sein. Und er wird in der Bibel, der Heilige Geist wird in der Bibel durch verschiedene Bilder dargestellt. Das heißt, das Bild ist nicht der Heilige Geist. Zum Beispiel Feuer ist nicht der Heilige Geist. Aber er ist wie Feuer. Es ist ein Bild, das die Bibel immer und immer wieder benutzt. Feuer ist ein Bild des Heiligen Geistes. Warum wählt die Bibel dieses Bild? Warum ist es wie ein Feuer? Feuer kann wärmen. Feuer ist kräftig, es knistert. Leise, es kann leise knistern oder wie bei einer Kerze auf dem Docht ganz eine kleine Flamme sein. Und trotzdem, stellt euch vor, es wäre jetzt Nacht und dunkel hier. Wenn hier eine Kerze stehen würde, könnten wir uns orientieren im Raum, weil die würde genug Licht spenden, sodass wir zumindest alle Umrisse hier drin erkennen könnten. So ein kleines Lichtchen, ein kleines Knistern kann schon den Raum hell beleuchten. Und das ist es, was der Heilige Geist macht. Wenn er kommt mit seinem Feuer, er beleuchtet die Finsternis, er macht es hell in uns. Und er knistert manchmal ganz leise oder er ist wie dieses kleine Feuerchen auf dem Docht. Es kann aber auch kräftig brennen. Und so ein Feuer kann auch außer Kontrolle geraten, wenn wir jetzt die Nachrichten wissen, da in Kanada, da gibt es solche Brände, dass ganze Städte evakuiert werden mussten und die werden nicht Herr der Lage. Das ist außer Kontrolle. Es brennt und niemand kann es aufhalten. So ein Steppenbrand, den kann niemand so schnell aufhalten. Und das kann auch der Heilige Geist machen. Manchmal ist er so still und leise wie dieses kleine Flämmchen. Aber er kann auch brennen und es kann auch laut werden, es kann knistern, es kann verzehren, es brennt das Schlechte weg. Es kann auch explodieren und richtig um sich fressen. Was ich so interessant finde bei dem Feuer, das ist, wenn man so ein kleines Holzstückchen anbrennt und ein anderes Holzstückchen dranhält, dann fängt auch das an zu brennen. Feuer, das vermehrt sich, wenn es in Kontakt mit anderen brennbaren Gegenständen kommt. Und genauso ist es auch, wenn der Heilige Geist über dich kommt und dich erfasst. Dann fängst du an zu brennen. Wie zu brennen? Nicht in der Hölle, nein, sondern im himmlischen Feuer. Das ist ein Bild, ein geistliches Bild. Und wenn du dann zu jemand anderen kommst, dann kann es sein, dass dieses Feuer überspringt auf den anderen und dass auch er anfängt zu lodern und zu qualmen. Vielleicht qualmt er erst ein bisschen vor sich hin, bis es richtig anfängt zu brennen. Das kann ja auch mal sein, dass es mal so einen Schmorbrand erst gibt. Aber es hat Kraft und es hat Auswirkungen und es hinterlässt Spuren. Ein anderes Bild ist Wasser. Wasser. Wasser ist klar und rein. Und der Heilige Geist ist wie Wasser. Wir haben das vorhin gesungen. Wasser des Lebens. Komm, Wasser ist das Grundnahrungsmittel, also nicht Nahrungsmittel, unser Grundelement. Ohne Wasser geht gar nichts. Ne? Stellt euch vor, es gäbe kein Wasser zu trinken, um den Durst zu stillen. Wir würden eingehen und vertrocknen. Die Blumen würden vertrocknen. Die Natur würde aussterben. Alles wäre Wüste. Wasser ist ein Elixier des Lebens. Und der Heilige Geist ist genauso ein Elixier des Lebens. Es kann sanft tröpfeln, fließen, es kann spritzen, es kann sich aber auch zu einem Ström und zu einem Bach entwickeln und es kann unaufhaltsam auch Dämme brechen, es kann überquillen, es kann ganze Städte überfluten, wie hier in Miltenberg es schon ein paar Mal passiert ist, dass die Flut kam und dann die Stadt überflutet wurde. Und so kann auch der Heilige Geist kommen mit großer Kraft, mit kleinen Tröpfeln. Es kann aber auch mit einem riesen Tsunami sein, der kommt und über uns hereinbricht und uns innerlich auch alles Böse wegspült. Der kommt mit seiner Reinheit. Regen und Tau, das hat auch was mit Wasser zu tun. Aber es spricht ein bisschen von dieser Sanftheit des Heiligen Geistes. Es ist ein Bild, was immer wieder auch in der Bibel auftaucht, wie der Morgentau, der kommt und der so sanft sich auf unser Leben legt und Erfrischung bringt. Wer schon mal barfuß am nächsten Morgen so durch eine Wiese gelaufen ist, der weiß es, dass da der Tau noch da ist, wie erfrischend es sein kann und wie die Natur auch nach so einem richtigen Regen manchmal die Luft dann wieder gut riecht und dann alles so gereinigt ist. Und das ist es, was der Heilige Geist macht. Darum dieses Bild von Regen und von Tau. Ein anderes Bild ist Siegel. Ein Siegel. Heute verwenden wir keine Siegel mehr, aber früher und in der Antike und im Mittelalter, da hat man Siegelringe gehabt. Man hat einen Brief genommen zum Beispiel und man wollte den an jemanden schicken und damit ja niemand reinguckt, weil es vielleicht eine geheime Nachricht war für jemand anderen, hat man den versiegelt, hat da so ein Siegelwachs drauf getropft mit dem Siegelring dann versiegelt. Da wusste man, aha, das kommt auch von der Person, die das absendet, weil das ist ein einmaliger Siegelring. Und wir meinten, aha, es hat niemand geöffnet. Dieser Siegelring, ja, das war etwas Geheimes. Ein Siegel zeigt an, wer der Besitzer ist. Und wenn der Heilige Geist als Siegel beschrieben wird, der uns versiegelt, dann zeigt es an, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Dann zeigt es an, dass du zu ihm gehörst, zu Gott gehörst. Und darum ist der Heilige Geist, wenn er über dich kommt, wenn er in deinem Leben anfängt, Raum zu gewinnen, dann bringt er auch die ganze Gotteskindschaft mit. Das haben wir gestern gehört. Und das ist wie ein Siegel, der das versiegelt und ein Zeichen dafür, dass wir dem gehören, der es versiegelt hat. Es bestätigt die Echtheit und die Autorität dessen, der es gesandt hat, den Heiligen Geist. Der Siegel verspricht die Originalität und es ist auch Sicherheit und Bewahrung. Schutz vor falschen Nachrichten, die da irgendwie mit reinkommen. Schutz vor dem Feind. Es ist echt und es ist originell. Ein anderes Bild, was auch immer wieder und ganz oft in der Bibel vorkommt, ist das Bild von Öl. Öl. Heute okay, heute ist Öl nicht mehr so wichtig in unserer Kultur, ne? Aber früher war Öl unheimlich wertvoll. Es war eins der wertvollsten Güter, das so gehandelt wurde. Öl. Es kommt bei uns in Deutschland auch jetzt so wieder, ne? Wir orientieren uns ja auch ein bisschen nach den Süden und wenn es dann gutes Öl aus Italien oder Griechenland, ja, das ist ein gutes Olivenöl, das ist schon was Feines und die Feinschmecker, die schätzen dieses Öl, dieses kostbare Öl. Aber Öl war nicht nur etwas, was gut geschmeckt hat, sondern es war auch gesund. Man hat aus Ölen auch Salben hergestellt, macht man heute auch noch, Salben höher, die für die Medizin verwendet wurde, als medizinische, als heilendes, als reinigendes, als Leben bringt. Man hat Kosmetik draus, man heute auch stellt man Kosmetik aus Öle her. Die machen einen schön, die machen einen wieder jung, die machen einen frisch. Und was ich so toll am Öl finde, ne, die Priester und die Propheten und die Könige, die wurden ja mit Öl gesalbt, sinnbildlich dafür, dass der Heilige Geist sie überkommt. Und da wurde so ein richtiges Horn mit Öl gefüllt, stellt euch das mal vor, so eine richtige Ladung Öl über den Kopf geleert zu bekommen und dann fließt es da so runter. Vielleicht sagst du, oh nein, wie ekelig, ich bin so jemand, ich mag keine Creme. Das finde ich irgendwie, ja. Aber so ein Öl, der dann von über deinen Kopf fließt. Und was ich so interessant an Öl finde, es dringt ja in jede Pore. Ja, das fließt ja dann, das bleibt ja dann kleben und pappen und es fließt. Und genau das ist es, was der Heilige Geist auch macht. Er kommt mit seinem kostbaren, heilenden, mit seiner lebensspendenden, kostbaren Kosmetik über uns und durchdringt uns und füllt uns. Und es ist nicht so leicht abwischbar, es pappt. Und wenn jemand anders da dran ankommt, ja, dann klebt er auch und es färbt ab. Ja. So, das macht der Heilige Geist und das möchte er sinnbildlich auch tun, wenn er über uns kommt. Er möchte uns ganz mit seinem Öl salben. Und dann dieses berühmte Bild der Taube. Das ist wohl das bekannteste Symbol für den Heiligen Geist. Vielleicht sagst du, oh, wieso Taube? Das ist doch so ein, ja, so ein ungesundes Tier. So eine Bazillenschleuder, die in den Städten irgendwo rumkrabbelt und da die Reste aufpickt vom Boden. Ja, vielleicht bei uns so, aber früher war die Taube ein Bild der Reinheit, der Schönheit, der Anmut. So eine Turteltaube. Heute sagt man das nicht mehr so, aber ja, früher hat man das noch so gesagt zu seiner Liebsten, mein Täubchen, ja? Mein Turteltäubchen, mein Täubchen. Ja, wenn du heute hier bist verheiratet, dann dreh dich doch mal zu deiner Frau und sag zu ihr, mein Turteltäubchen. Ja? Und genau das ist es. Der Heilige Geist ist das Turteltäubchen Gottes sozusagen. Er ist was Wunderschönes, was ganz Anmutiges, Sanftmut, Leichtigkeit, Keuschheit, Unschuld, Friede, Freude, Geduld. An Hochzeiten lässt man manchmal Tauben fliegen als Zeichen, ja, dieser Reinheit und dieser Schönheit und dieses und der Freude. Und als Jesus sich hat taufen lassen, als er an den Jordan ging und sich hat taufen lassen, kam der Heilige Geist wie ein, nicht als Taube, in den Filmen wird es immer als Täubchen, ne? Da setzt sich dann so eine Taube plötzlich auf seine Schulter. Aber die Bibel sagt an dieser Stelle, wie eine Taube kam es auf ihn. Also irgendwie kam das und es hat irgendwie an eine Taube erinnert, was sich da auf Jesus gesetzt hat. Es kam wie eine Taube auf ihn. Ein anderes Bild ist Wolken. Die Herrlichkeit, Schönheit in den Wolken steckt. Der Regen, den das Land braucht. Nebel kann einhüllen, kann bedecken. Aber es kann auch gewittern und es kann donnern und es kann stürmen und es kann blitzen, wenn so eine Wolke da sich niederlässt. Und überall da, wo die Gegenwart Gottes war, sehen wir in der Bibel, im Alten Testament, wie die Wolke sich auf den Berg legt. Oder wie als Jesus auf den Berg der Verklärung kam, plötzlich kam diese Herrlichkeit Gottes, die Wolke, und legte sich da auf diesen Berg. Es ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, der kommt. Und dann kommt dieses Bild Wind. Wind. Wind kann auch ganz still und leise wehen, ganz sanft streicheln, so eine Brise. Aber es kann auch stürmen und immer kräftiger wehen. Der Wind ist unsichtbar, Luft ist unsichtbar, ne? Luft ist unsichtbar und wir sehen es nicht, wir bemerken es nicht. Wann bemerken wir, dass es Luft gibt? Wenn man im Schwimmbad untertaucht und plötzlich keine Luft mehr hat, dann weiß man, ich brauche es. Und dann wird einem erstmal so bewusst, ich brauche Luft. Ja, oder wenn du dich verschluckst und irgendwas bleibt hinten und du, ich kriege keine Luft. Ich brauche Luft, dann wird es uns bewusst. Ja. Und bewusst wird es uns auch, wenn wir plötzlich sehen, wenn der Wind kommt und anfängt, so einen Baum zu bewegen, die Gräser zu bewegen. Da wird die Luft sichtbar. Und so ist es, der Heilige Geist, der ist da. Er ist hier, ganz real, unsichtbar, ungreifbar, aber er wird sichtbar, da, wo er wirkt. Und wir wünschen uns, und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist bei uns wirken darf. Er möchte willkommen geheißen werden. Wir sagen, Wind Gottes, du Heiliger Geist, Gott selbst, komm und wehe bei uns, wirke bei uns. Und es ist ein Wunsch, den wir ausdrücken dürfen, sagen, komm und wirke in unserer Mitte. Der Heilige Geist, der kommt nicht einfach so, weil er ja, nicht gerufen wird. Manchmal macht er das auch, aber er wünscht sich das, dass wir es wollen. Dass wir hungrig sind nach ihm und er wünscht sich, eingeladen zu sein. Du besuchst ja auch nicht gern Leute, die dich gar nicht zu Besuch haben wollen. Ja. Da gehst du ja gar nicht erstmal hin. Aber wenn du eine schöne Einladung bekommst, dann bist du gerne. Sagst, ja, ich komme und besuche euch und bringe sogar vielleicht ein Geschenk mit. Und der Heilige Geist, er hat unheimlich viele Geschenke und er möchte eingeladen werden von dir und von mir. Wir dürfen keine Angst haben. Gottes Geist ist unsichtbar wie Wind. Man sieht ihn nicht, aber da, wo er wirkt, wird er sichtbar durch die Gegenstände oder durch die Menschen, die er bewirkt. Und er wirkt kraftvoll. Und an Pfingsten ist genau das geschehen. Der unsichtbare Geist wurde sichtbar. Er wurde wahrnehmbar. Pfingsten ist ein besonderes Fest gewesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Wir haben gehört, Pfingsten ist kein rein christliches Fest, sondern ursprünglich ein jüdisches Fest gewesen. Und was hat man da gefeiert? Wer hat gestern aufgepasst? Das Erntefest, das Schauwort oder griechisch Pentekost, Pfingsten, das jüdische ist ein jüdisches Hauptfest sogar. Ein großes Fest, ein Erntedankfest. Und der Grund für dieses Fest war, oder ein Grund, Dank an Gott für eine gute Ernte. Ich finde es besonders, dass gerade an diesem Tag, wo man über die Ernte sich bedankt, der Heilige Geist kommt, der die größten Früchte wirkt in unserer Mitte, der die Frucht ist, die Gott verheißen hat. Wahnsinn. Aber was viele nicht wissen, und glücklicherweise hat es da Graziano für mich übrig gelassen und nicht darüber gesprochen, dass man noch etwas Zweites feiert an Pfingsten. Dass die Juden etwas Zweites noch feiern. Nämlich die Offenbarung der Tora auf dem Berg Sinai. Da wurde dem Mose das Gesetz gegeben. Man feiert nicht nur den Erntedank, sondern auch die Gesetzgebung. Hebräisch Schauwort 50 Tage nach dem Passa. Der Grund ist das Gesetz von Gott, die Entstehung der alttestamentlichen Gemeinde. Und als das Gesetz gegeben wurde, Mose hat es ja gekriegt, auf die Tafeln geschrieben von Gott selbst, die 10 Gebote, und er kam dann runter, und wisst ihr, was dann passiert ist? Das Volk hat gesündigt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht, haben diesen Götzen nachgehangen. Und was ist passiert? Kaum wurde das Gesetz gegeben, kam Gericht. Es wurde sofort kräftig umgesetzt. In 2. Mose 23, 26 bis 28, da lesen wir das. Da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder lege sein Schwert an die Hüfte, geh im Lager hin und zück von Tor zu Tor. Hin und zurück und von Tor zu Tor. Und da schlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Mose. Und es fielen vom Volk an jenem Tag etwa 3000 Mann. Das Gesetz hat sofort Gericht nach sich gezogen. Das erste oder die erste Auswirkung des Gesetzes war sofortiges Gericht. Und dieses Gesetz wird gefeiert von den Juden. Es ist so heilig und wir feiern es, dass es gegeben wurde an Pfingsten. Letztendlich ein strenger Grund, Gesetz, Anklage, Verdammnis, Gericht, für den dennoch so groß gefeiert wird. Weil sie das, was von Gott kam, sehr ernst nahmen. Und die Juden feiern das heute noch, dieses Fest. Gefeiert wird übrigens die ganze Nacht. Sie feiern die ganze Nacht. Kann man sich das vorstellen? Die tanzen und jubeln und tun da ihre Reigentänze feiern. Ja, wir in Deutschland kennen vielleicht dieses, hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Ja. So als Christen wäre das vielleicht auch mal ganz toll, dass wir mal eine ganze Nacht durch feiern. Und sie studieren die Tora und sie singen und tanzen. Interessant ist, was an Pfingsten passiert ist, als die Jünger da warteten. Jesus war am Kreuz gestorben. Er ist aus dem Grab auferstanden und seinen Jüngern begegnet. Ostern ist geschehen. Jesus hat für all unsere Sünde bezahlt. Er hat das Gesetz erfüllt, damit wir es nicht mehr erfüllen brauchen, weil es viel zu streng ist. Wir können es, es ist zwar von Gott und es ist gut, aber wir können es nicht erfüllen. Du und ich, wir können es nicht erfüllen. Und am Pfingsten kam der Heilige Geist mit großem Tamtam, kann man sagen. Boah, und setzt Ostern in Kraft. Deswegen, Pfingsten ohne Ostern können wir nicht feiern. Das, was Jesus da getan hat, wird nun Realität, greifbar und echt. Der Heilige Geist kommt und die Auswirkungen des Gerichts werden überwunden. Die Auswirkung seines Kommens ist Gnade. Interessant ist, nachdem der Heilige Geist am Pfingsten gefallen ist, steht Petrus auf und predigt. Und was predigt er? Ich möchte es euch vorlesen. Es ist so interessant. Jesus predigt den gekreuzigten Jesus. Apostelgeschichte 2, 36 bis 41. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Übrigens dich und mich auch. Für uns gilt diese Verheißung, dass der Heilige Geist über uns kommt. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wir haben gesehen im Alten Testament, als das Gesetz gegeben wurde, gleich war das Resultat Gericht und Tod, Verdammnis. Aber als die Gnade in Kraft gesetzt wurde, als die Vergebung kam, das Resultat war Leben, war Errettung. Und das ist es, was der Heilige Geist wirkt. Er setzt die Gnade in Kraft. Und wir brauchen diese Gnade immer wieder, weil wir ticken. Wir haben vor kurzem diese Reihe gehabt, Amazing Grace. Wir brauchen seine Gnade. Und am Sinai 3000 zu Tode und zu Pfingsten, als die Gnade in Kraft kam, 3000 ins Leben. Ich glaube, das ist kein Zufall. Gnade vor Recht. Die Apostel hatten Ostern erlebt. Und als Jesus in ihrer Mitte erschien, da gab es auch einen, zum Beispiel den Thomas, wir sprechen vom ungläubigen Thomas, ich fand, er ist gar nicht so ungläubig, der hat einfach ein bisschen gezweifelt, ist das wirklich wahr? Und er durfte Jesus in die Seite fassen. Jesus ist ihnen leibhaftig erschienen, noch bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Und an einem dieser Momente, wo er ihnen erscheint, sagt er, lesen wir in Johannes 14, 16 bis 17. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und Johannes 20, Vers 22, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er möchte bei uns sein, nicht so wie im Alten Testament, kommen und wirken oder nur über Einzelne kommen. Im Alten Testament, da gab es einzelne Heroes, so geistliche Heroes, ja, so Superkerle, ja, die, boah, manchmal denken wir das heute auch, der, boah, das ist aber ein gesalbter Mann Gottes oder eine gesalbte Frau Gottes, die ist ja richtig berufen, da geht ja was. Und wenn ich von mir, von der oder von ihm ein Gebet abhole, dann kann Gott ja was wirken. Und so war das im Alten Testament. Man hat einzelne so Typen gehabt, zu dem man ist, und das ist ein Prophet, zu dem musst du gehen, wenn du was von Gott erleben willst. Gott kam über Einzelne immer wieder und mit seiner Kraft. Aber jetzt möchte er bei uns sein und in uns sein. Und zwar nicht nur in Einzelnen, sondern in uns allen. Das Osterwunder ist in ihnen geschehen. Errettung, Neugeburt, Gnade, ein Werk des Heiligen Geistes in dir. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann bist du ein Kind Gottes geworden und der Heilige Geist gibt es Zeugnis in dir. Und du weißt es ganz genau. Jesus wohnt in deinem Herzen. Wenn noch nicht, dann lass ihn rein. Ja, das ist das Beste, was dir geschehen kann. Und die Apostel hatten dieses Versprechen im Ohr und waren gehorsam. Haben gesagt, okay, wir sind hungrig, wir wollen warten, wir haben dich jetzt in unserem Herzen empfangen. Und wir wollen aber auch noch, dass du auf uns kommst mit deiner Kraft. Apostelgeschichte 1, 4 bis 5 und 8. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung, auf das Versprechen des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Nun fragen die Jünger, wie genau verhält sich das? Und dann erklärt Jesus das und er sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also nicht die Bekehrung und die Errettung und die Gotteskindschaft, die in ihnen geschehen ist, sondern die Kraft und die Befähigung, die Gott mitbringt. Dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Ich glaube, das ganze Ding ist sehr ganzheitlich. Als Erlöser will Jesus dich erlösen. Der Heilige Geist zieht in dein Herz. Aber als Gesalbter möchte er dich salben. Und das heißt, der Heilige Geist kommt mit Befähigung auf dich. Und nun haben die 120 Leute, die da versammelt waren, auf diese Erfüllung und auf diese Taufe des Heiligen Geistes gewartet. Es war Hunger nach Gott. Und ich glaube, der Heilige Geist macht sich nicht an der richtigen Theologie fest. Ob du die richtige Vorstellung hast, wie Gott ist. Hey, wenn wir eine Umfrage machen würden, jeder hat so seine eigene Vorstellung. Und da liegt es nicht dran, ob du jetzt auch denominationell Baptist bist, Pfingstler bist, Mennonit bist, Methodist bist, Egoist bist oder was weiß ich. Ja? Es geht nicht um die richtige Theologie, sondern es geht um zwei Dinge. Um eine echte Entscheidung, die du für Jesus getroffen hast. Errettet zu sein und um Hunger nach mehr von Gott. Und wenn der Heilige Geist diesen Hunger in dir sieht, dann verspreche ich dir, er wird kommen. Und Hunger drückt sich aus, indem wir darum flehen und bitten. Was macht ein Kind, wenn es hungrig ist? Ein Baby? Hunger! Und wir sind seine Kinder. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir müssen auch mal so, Vater! Gib uns! Und Gott gibt gerne. Es macht sich fest an einer echten Bekehrung und an echten Hunger. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dieser berühmten Stelle in Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Ich habe nachgeguckt, was dieses Brausen bedeutet im Grundtext. Was meint er? Da steht dieses Wort Echo. Echo. Ja. Ein Echo vom Himmel. Ein Echo, was gekommen ist und was geknallt hat. Ja? Danke für das Echo. Ich glaube, da ist das passiert, was ich vor ein paar Wochen schon gesagt habe, mit diesem Überschallknall, wenn so ein Düsenjet fliegt und dann schneller wird als sein eigener Schall und dann macht so einen richtig lauten Knall. So ein Bam, Bam. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, im Sommer draußen am Himmel, dann knallt es mal so. Da ist der Heilige Geist gekommen. Ein Brausen, ein Echo. Als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Reinhard Bonke macht da immer diese Bewegung und sagt, Gott hat eine Flamme für dich, für jeden. Und diese Flamme möchte sich auf dich setzen. Und du sollst in dieser Kraft des Geistes erfüllt werden. Und so wie Feuer den Nächsten anzünden mit seiner Kraft. So wie Wasser wegfließt von dir, das Wasser hineinbringen in den Nächsten. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als dieses Geräusch entstand, kam eine Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater und Meder und Elamiter und Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontius und Asien, von Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Übrigens, das waren Länder aus dem Norden von Israel, aus dem Süden, aus dem Westen und aus dem Osten, alle vier Himmelsrichtungen. Ich glaube, der Heilige Geist hat dir was gezeigt. Mein Feuer ist da, damit es hinausgeht in die ganze Welt, dass eine Bewegung losgeht, dass alle von mir hören und mich erleben. Meine Errettung gilt der ganzen Welt, allen Sprachen, allen Nationen. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten eine zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sprachen spottend, die sind voll süßen Weines. Wir haben vorhin gelesen, Petrus sprach kurze Zeit danach, Apostelgeschichte 2, 38 bis 39, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Euch, denn euch gilt die Verheißung. Und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Dir gilt diese Verheißung. Der Heilige Geist, er möchte auch auf dich kommen. Er möchte in dir wohnen und er möchte mit Kraft auf dich kommen. Keine Angst vor den Wirkungen. Hab doch keine Angst, dass der Heilige Geist da irgendetwas an dir tut, was du schlimm findest. Er kommt doch nicht, um dir Angst zu machen. Er kommt, um dich zu beleben. Er kommt, um dich mit Kraft auszustatten. Aber erwarte, dass er wirkt, wenn er kommt. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ihr aber, Apostelgeschichte 1, Vers 8, werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ziel und Aufgabe vom Heiligen Geist ist es, zu Jesus zu führen, Kraft für den Missionsauftrag. Kraft sollen wir empfangen. Kraft, ich glaube, es geht erstmal um Mut. Also nicht um dich, Horst, ne? Horst Mut, du bist ganz mutig. Mut, es geht um echten Mut. So wird aus der Mimose Petrus, wird ein mutiger Mann, der aufsteht und predigt durch den Heiligen Geist. Davor war er der sich als erstes versteckt hat, als Jesus gekreuzigt wurde, Angst hatte. Als der Heilige Geist auf ihn kam, wurde er mutig und stand auf. Und so einen Mut brauchen wir. Mut, um Klartext zu reden. Mut, um Zeuge zu sein. Um uns nicht zu schämen, wenn es plötzlich eine Gelegenheit auftut, wenn wir von Jesus erzählen können. Wir brauchen Mut. Und es geht nicht nur um Mut, sondern es geht auch, Zeuge durch die Kraft und durch die Erweisung der Kraft zu geben. Nicht überzeugen durch Gelaber, sondern durch Kraft. 1. Korinther 2, Vers 4. Da sagt der Paulus, und meine Rede Und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Nicht in schlauen Worten, nicht in großen theologischen Abhandlungen, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Es geht um etwas ganz Natürliches. Gott kommt, du kannst sagen, der Himmel auf Erden. Wir beten ja, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Heilige Geist, er kommt vom Himmel auf die Erde. Und durch den Heiligen Geist kommt der Himmel auf die Erde, in deinen ganz normalen Alltag hinein. Es ist ganz normal, übernatürlich zu leben. Es ist für uns Christen ganz normal, für den Nächsten zu beten, ihn zu segnen. Und er kam über alle, nicht nur über Einzelne, nicht nur über den Pastor, nicht nur über den Lobpreisleiter, nicht nur über den, der die Moderation macht, sondern über jeden Einzelnen. Wie kann das aussehen? Natürlich, übernatürlich, in deinem ganz normalen Alltag Christ sein. Für Menschen beten, aus der Weisheit Gottes weitergeben, in den Gaben des Geistes den Menschen begegnen und dienen. Wie diese Gaben des Geistes wirken, da lade ich euch ein schon für die nächsten Sonntage. Da geht es um die ganzen geistlichen Gaben, die Gott uns schenken möchte. Du sollst ein Segen sein. Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Im Alten Testament hat man, und die Juden feiern es heute noch, die Entstehung der alttestamentlichen Gemeinde gefeiert. Jetzt, durch das Gesetz, ist die alttestamentliche Gemeinde eingesetzt von Gott. Und wir als Christen feiern an Pfingsten, wir haben wirklich was zu feiern, nämlich den Geburtstag der Kirche, den Geburtstag der Gemeinde. Denn durch die Gnade, die aktiviert wurde, dürfen wir jetzt unser Fest feiern. Wir sind eingesetzt von Gott als Gemeinde. Friedrich Nietzsche hat gesagt, die Kirche ist exakt das, wogegen Jesus gepredigt hat und wogegen seine Jünger wogegen er seine Jünger kämpfen lehrte. Boah, was für eine Aussage aus der Bibel hat er die nicht? Ne? Es gibt so Bewegungen, die sagen, Gott ja, Kirche nein. Nein, Kirche und Gemeinde ist Gottes gute Idee. Denn die vielen Verheißungen in der Bibel, die gelten der ganzen Gemeinde. Kirche hat einen Auftrag, die Welt zu erreichen.